Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem Bibelstudientag mit dem etwas ungewöhnlichen Thema: Waren die Götter der Heiden wirklich Astronauten? Erich von Dänikens Behauptungen im Licht der Bibel geprüft. Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut. Zunächst eine Einleitung, wo ich vorstelle, wer ist Erich von Däniken und was beinhaltet seine Lehre. Dann kommen drei Hauptteile. Erstens, gibt es Außerirdische? Zweitens, woher kommt plötzlich das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Drittens, gibt es UFO-Erscheinungen? Alles Fragen, die Erich von Däniken stellt, und wir geben auf diese rhetorischen Fragen biblische Antworten. In einem Schlusswort behandle ich dann das Thema Ursache und Behandlung der Dänikenitis. Oder wenn man will, Ursache, Diagnose und Therapie der Dänikenitis. Nun, zuerst Erich von Däniken und seine Lehre. Erich von Däniken wurde am 14. April 1935 in Zofingen in der Schweiz geboren. Sein erstes Buch Erinnerungen an die Zukunft kam 1968 heraus und war sogleich ein Riesenerfolg, sodass die New York Times den Ausdruck prägte von der Dänikenitis. In der Zwischenzeit hat Erich von Däniken mehr als 20 Bücher geschrieben. Es liegen Übersetzungen in etwa 28 Sprachen vor. Sie haben eine Gesamtauflage erreicht von weit über 50 Millionen Exemplare. Seine Ideen und Lehren wurden auch verfilmt und anschließend verbreitet über das Fernsehen und auch über das Kino. RTL zum Beispiel hat eine Serie mit 20 Folgen ausgestrahlt. Der Mystery Park in Interlaken ist ein Denkmal für Erich von Däniken, das ihn überleben soll. Es wurde in diesem Jahr, im Mai, eröffnet. Die Kosten betrugen 86 Millionen Schweizer Franken. Und das Geld kam aus der Privatindustrie, obwohl wir in einer Zeit der Rezession leben. Es handelt sich hier um eine Touristenattraktion mit einem Multimedia-Feuerwerk. In der Propaganda wurde erklärt, es werden hier nur Fragen gestellt, keine Antworten gegeben. Aber wenn man sich das mal anhört, dann ist es eine Propaganda mit rhetorischen Fragen. Das heißt, Fragen, die schon die Antwort geben. Eine Propaganda mit rhetorischen Fragen für von Dänikens Science-Fiction-Götterlehre. Aber das ist nicht für viele sehr wichtig. Gerade wenn es um Tourismus geht, da zählen nur die Erfolge. Und tatsächlich sind in der Zwischenzeit die Übernachtungen etwa 13% gestiegen in der Region Interlaken. Erich von Dänikens Lehre besagt Folgendes. Also ich stelle einfach die Behauptungen hin, so wie er sie präsentiert in seinen Büchern. Bereits in grauen Vorzeiten besuchten Wesen von anderen Planeten die Erde mit ihren Raumschiffen und Landefähren. Die damals noch primitiven Menschen glaubten, dass diese Wesen Götter seien, und so wurden sie von ihnen verehrt. Damit erklärt von Däniken den Ursprung der Religionen in aller Welt. Diese Astronauten vermittelten den Menschen hohes Wissen über Kultur. Und dies soll erklären, warum es eben so rätselhafte steinzeitliche Megabauten gibt und weshalb eine derartige Kulturexplosion im dritten Jahrtausend vor Christus. Und in dieser Zeit findet man bereits ein überaus hochstehendes astronomisches Wissen. Erinnerungen an diese außerirdischen Besuche finden sich in den Mythen und religiösen Bauten der alten Völker in aller Welt. Unter diesen Astronauten hat es grauenhafte Kämpfe mit modernsten Massenvernichtungswaffen gegeben. Solche Astronauten haben zudem versprochen, wiederzukommen. Das seine Lehre in Kürze. Nun zur ersten großen Frage oder zu dem ersten großen Fragenkomplex. Gibt es Außerirdische? Was sagt die Bibel dazu? Im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 lesen wir über Gott. Seine Existenz wird bezeugt bereits im ersten Vers. Und in der Schöpfungserzählung wird dann erklärt, wie Gott Pflanzen, Tiere und schließlich den Menschen erschaffen hat. Sind das die einzigen Wesen, die es gibt? Nun, die Bibel bezeugt uns an vielen weiteren Stellen, dass es auch Engel gibt. In Kolosser 1, Vers 16 wird gesagt, dass Jesus Christus die Engelmächte erschaffen hat. In Hiob 38, Vers 7 heißt es, dass diese Morgensterne, wie sie genannt werden, oder Söhne Gottes bei der Grundlegung der Erde gejubelt hätten. Also ihre Schöpfung datiert sogar noch vor 1. Mose 1, Vers 1, wo es um die Erschaffung der Erde und des Himmels geht. Eine kurze Zusammenfassung, was nach der Bibel eigentlich Engelwesen sind. Das deutsche Wort Engel geht zurück auf das griechische Angeloi. Das ist aus dem Griechischen entlehnt. Das bedeutet nichts anderes als Gesandte. Es entspricht dem hebräisch-alttestamentlichen Wort Malachim. Das heißt genau dasselbe, Gesandte. Übrigens kann das in der Bibel verwendet werden, auch für Menschen, die abgesandt sind, zum Beispiel von einem König. In Hebräer 1, Vers 13 wird erklärt, die Engel seien dienstbare Geister, ausgesandt um deretwillen, die die Seligkeit ererben sollen. Also da wird bezeugt, dass Engel eine Funktion haben in Verbindung mit den Menschen. Zweitens, Engel sind nach der Bibel intelligente, sprechfähige Wesen. In Daniel 9, 20 bis 27 erscheint Gabriel, dem Propheten Daniel, spricht mit ihm in perfektem Hebräisch und erklärt ihm Dinge, die Daniel nicht weiß. Wie gesagt, drittens, nach Kolosser 1, Vers 16 wurden die Engelwesen durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, erschaffen. Viertens, diese Engelwesen sind, wie wir Menschen und wie alle Geschöpfe, Raum und Zeit unterworfen. Die Allgegenwart ist in der Bibel allein Gott, für Gott reserviert. In Hiob 1, Vers 7 und 2, 2 zum Beispiel erscheint Satan vor Gott. Gott fragt, woher kommst du? Und seine Antwort, vom Umherstreifen auf der Erde. Also war er nicht an jedem Ort gleichzeitig. In Daniel 10 erscheinen Engel dem Propheten, nachdem er 3 Wochen gebetet und gefastet hatte. Und einer dieser Engel sagt, dass das Gebet Daniels schon vor 3 Wochen erhört worden sei, aber er hätte nicht eher kommen können, denn der Fürst des Königreiches Persien sei ihm entgegengestanden. Und so hatte er also 3 Wochen Verspätung, kann man sagen. Engel sind nicht allgegenwärtig, sondern Raum und Zeit unterworfen. Ein weiterer Punkt. Die Engel werden in der Bibel dargestellt als hierarchisch abgestuft, also in Rängen unterschieden. So wird gesprochen in Judas 1, Vers 9 über den Erzengel Michael. Erz bedeutet, der an der Spitze steht. Das entspricht dem griechischen Arche. Also ein Spitzenengel. Er ist aber nicht der einzige Erzengel, denn in Daniel 10, Vers 13 wird von Michael gesagt, einer der ersten Fürsten. In Offenbarung 12, Vers 7 wird von Michael und seinen Engeln gesprochen. Also ein Kontingent, das ihm unterstellt ist. In Kolosser 1, Vers 16 wird über die Engelwelt mit verschiedenen Ausdrücken angespielt, in dem gesprochen wird von Thronen, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Unter diesen Thronen, das heißt Thronengel, sind insbesondere die biblischen Cherubim oder Seraphim zu verstehen. Über der Bundeslade waren ja Engelgestalten aus Gold angebracht und das waren eben solche Cherubim-Gestalten. Die Bundeslade ist ja ein Teil des Thrones Gottes. Ein nächster Punkt. Im Gegensatz zu den Menschen sind Engel unsterblich. Das geht hervor aus Hebräer 2, 5 bis 9, wo erklärt wird, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dadurch, dass er in den Tod gegangen ist, eine Stellung eingenommen hat unterhalb der Stellung der Engel, die eben nicht sterben. Engel haben übermenschliche Macht, zum Beispiel über das Feuer. Offenbarung 16, 5 erwähnt einen Engel, der Macht hat über das Feuer oder über das Wasser. In Offenbarung, genau umgekehrt, Offenbarung 14, 18 ist der Engel des Feuers und Offenbarung 16, 5 der Engel über die Wasser oder der Engel der Wasser. Wird dort erwähnt. Diese Engelwesen können auf der Erde Katastrophen auslösen. 1. Mose 19, 13. Da sagen zwei Engel zu Lot, dass sie die Stadt Sodom zerstören werden. In Offenbarung 16 werden die Gerichtsengel mit den goldenen Schalen beschrieben, die vom Himmel her Katastrophen auf der Erde auslösen. Engel können auch fliegen. Offenbarung 14, Vers 6 spricht über einen Engel, der fliegt hoch oben am Zenit des Himmels. Und als nächster Punkt, die Engel können unter ganz verschiedenen Gestalten auftreten. Sie können erscheinen wie Menschen. 1. Mose 19, 1. Lot nimmt zwei Engel auf, aber realisiert gar nicht, dass das Engel waren und keine Menschen. Aber sie können auch erscheinen als Feuer oder als Wind. In Hebräer 1, 7 heißt es, dass Gott die Engel macht zu einer Feuerflamme oder zu Winden. Engel werden zum Teil beschrieben mit Köpfen von Adlern, Rindern, Löwen. In Hesekiel 1, diese Thronengel, diese Cherubim. Sie werden beschrieben mit bis zu 6 Flügeln. So die Seraphim aus Jesaja 6. Wir erfahren weiter aus der Bibel, dass einer der Cherube, also der Thronengel, die eine ganz besondere Stellung vor Gott haben, sein wollte wie Gott. Und deswegen wurde er gestürzt. Das erfahren wir aus Jesaja 14, 12 und folgende und Hesekiel 28, Vers 12 und folgende. In Jesaja geht es um den Geist, der hinter dem König von Babylon steht, und in Hesekiel 28 um den Geist, beziehungsweise Engelfürsten, der hinter dem König von Tyrus stand. Durch diesen Sturz wurde dieser Cherub zu Satan. Die Engel, die ihm folgten, sind im Neuen Testament die Dämonen. In Matthäus 12, 24 wird Satan genannt, der Oberste der Dämonen. In Offenbarung 12, Vers 7 und folgende geht es um Satan und seine Engel. Zwischen den Engeln des Lichts und den Engeln der Finsternis gibt es Kriege. Das erfahren wir zum Beispiel aus Daniel 10, Verse 13 und 20, wo eben ein Engel zu dem Propheten sagt, er hätte 3 Wochen lang gegen den Fürsten des Königreiches Persien gekämpft. Und dann in Vers 20 erwähnt er, dass er nun zurückgehen würde und dass dann der Fürst des Königreiches Griechenland gegen ihn antreten werde. In Offenbarung 12, 7 und folgende wird gesprochen über Michael und seine Engel, die Krieg führen gegen Satan und seine Engel und schließlich gewinnen, sodass sie den Satan definitiv aus dem Himmel hinauswerfen können auf die Erde. Ein letzter wichtiger Punkt. Die Bibel lehrt, dass an der Spitze der verschiedenen Völker Engelmächte stehen, die sich als deren Götter verehren lassen. Wieder Daniel 10, wenn gesprochen wird über den Fürsten des Königreiches Persien, Vers 13, dann ist das eben nicht irgendein Mensch oder auch nicht König Kyros, sondern das war ein Engelfürst, der hinter dem König von Persien stand und ihn dominierte. Und in Vers 20, der Fürst des Königreiches Griechenland, auch ein Engelfürst, der über Griechenland regierte. In Kapitel 12, Vers 1 in Daniel wird erwähnt, dass der Erzengel Michael für Israel steht, als Engelfürst. In Epheser 6, Vers 10 wird über die Mächte der Finsternis gesprochen und die werden dort die Kosmokratoren genannt im Griechischen, also die Weltbeherrscher dieser Finsternis. In Richter 11, 24, in der langen Rede des Richters Jephtha, wird gesagt, dass Kamos für Israels Nachbarvolk, mit denen Jephtha Probleme hatte, ihnen ihr Land gegeben hätte, so wie Yahweh, der Gott Israels, den Israeliten ihr Land gegeben habe. Dort spricht er über Kamos nicht als über ein Götzenbild, sondern über eine handelnde Macht, die eben hinter dem Götzenbild des Kamos stand. Und so erklärt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, wir kommen darauf zurück noch, dass das, was die Heidenvölker opfern, dass sie dies nicht Gott darbringen, sondern den Dämonen. Aber dies erklärt auch, warum die Götter in den Religionen im Allgemeinen Lokalgötter sind und eben an den bestimmten Orten verehrt werden, in den Stämmen und den Völkern. Wir lesen etwas über den Sturz des Luzifers, des Teufels, in Jesaja 14, 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? In der lateinischen Übersetzung gab das den Namen Luzifer. Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen und mich gleich machen dem Höchsten. Dieser Engelfürst wollte sein wie Gott. Interessant ist sein Hinaufsteigen über die Sterne Gottes. Das Hinauffahren auf Wolkenhöhen. Die Sterne Gottes sind das Universum, der Sternenhimmel, die Wolkenhöhen sind der Lufthimmel. Die Bibel lehrt, dass es im Himmel einen himmlischen Tempel gibt, im Allerheiligsten davon Gottes Thron und dort auch Gottes Bundeslade, die Teil des Thrones Gottes ist. So nachzulesen in Offenbarung 11, Vers 19. Nach Hebräer 8, Vers 4 und folgende und auch Hebräer 9, 24 erfahren wir, dass in Jerusalem der Tempel und zuvor schon die Stiftshütte, die Mose erbaute, ein irdisches Abbild waren von dem himmlischen Tempel. Nun, wenn wir das so sehen, dass der Tempel in Jerusalem genau nach der Vorlage des Originals im Himmel gebaut werden sollte, verstehen wir nun plötzlich auch viel besser aus biblischer Sicht all die vielen Tempel in aller Welt. Es sind eigentlich nur satanische Imitationen. Links sehen wir einen buddhistischen Tempel aus Kambodscha, also schön weit weg von Jerusalem. Die haben das nicht den Juden abgeguckt. Aber ist doch ganz erstaunlich, wie der Aufbau dem Tempel in Jerusalem entspricht. Oder ein anderes Beispiel, ein Sikh-Tempel aus Indien. Also das ist aus der Sikh-Religion, das ist eine Religion für sich. Oder schauen wir mal die Akropolis an in Athen. Überall finden wir ganz auffällige Parallelen, in aller Welt und zu allen Zeiten. Aber genauso wie die Israeliten nach Gottes Anweisung ihren Tempel bauen mussten, sind in allen Religionen Tempel entstanden, eben durch Anweisung aus der Welt der Finsternis. So dass es in 1. Korinther 10, 20 heißt, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Nun, nachdem wir gesehen haben, es gibt tatsächlich Außerirdische, und die sich in allen möglichen Bereichen bewegen können, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Luftbereich, auch im Universum, bis über die Sterne hinaus. Da kommen wir nun zur zweiten großen Frage, die rhetorisch im Mystery Park in Interlaken gestellt wird. Woher kommt plötzlich das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Ja, das ist erstaunlich. Nach der Evolutionslehre waren die Urmenschen primitiv während 2,5 Millionen Jahren. So lange dauerte die Steinzeit. Und was haben die während 2,5 Millionen Jahre gemacht? Praktisch immer dasselbe. Aber erstaunlich ist, wenn man denkt, die technische Entwicklung, die man im Abendland erlebt hat in den vergangenen 400 Jahren, bis hin zur Mondlandung. Das ist ja unglaubliche Entwicklung innerhalb von 400 Jahren. Aber während 2,5 Millionen Jahren soll praktisch nichts geschehen sein. Aber plötzlich, am Ende der Steinzeit, kommt es zu Höchstleistungen. Da ist zu nennen Stonehenge in England, diese riesigen Megalithen, diese gewaltig schweren Steine, die dort so kreisförmig angelegt sind und die, wie es scheint, sogar eine astronomische Bedeutung hatten in Verbindung mit der Bestimmung des Frühlingspunktes. Woher plötzlich solche astronomischen Kenntnisse und solche Fähigkeiten, um diese Megasteine überhaupt so bewegen zu können? Oder denken wir an die Pyramiden von Gizeh. Die stammen aus der ältesten Zeit Ägyptens und sind gewissermaßen das Produkt der Steinzeit, die dort übergegangen ist in die Anfänge der ägyptischen Kultur. Dort sind wir gewissermaßen auf der Nahtstelle zwischen Steinzeit und dem Beginn der eigentlichen Geschichte der Zivilisation. Woher plötzlich die Fähigkeit, solche gigantischen Bauten herzustellen? Oder auch solche Darstellungen wie die Sphinx in Gizeh. Nach der Bibel können wir folgende Antwort geben. Die Bibel bezeugt, dass die Sintflut vor grob gesagt 5000 Jahren ein weltweites Ereignis gewesen ist. Noah und seine Söhne Sem, Ham und Japhet und deren Frauen hatten überlebt. Dank der Arche, die am Ende auf dem Gebirge Ararat in der heutigen Türkei gelandet ist. Diese 8 Personen sind ausgestiegen und haben begonnen, sich wieder zu vermehren. Die erste Urgesellschaft nach der Sintflut wanderte in den Südirak und begann dort die Stadt Babel oder Babylon zu bauen. In Verbindung mit einem gewaltigen Turm. Das war aber eine Rebellion gegen den Schöpfergott, weil dieser Turmbau in Verbindung stand mit Magie und in Verbindung mit Schöpfungs- und Gestirnsverehrung. In Jesaja 47, 12 liest man, dass Babel von Jugend an Magie getrieben hat. Diese Revolution gegen Gott führte zur Sprachenverwirrung. Diese Urgesellschaft wurde aufgesplittert in die einzelnen Sippen, die in Übereinstimmung mit ihren neuen Sprachen ausgewandert sind. Wie wir sehen hier auf der Karte, japhetitische Stämme sind nach Europa gegangen, hamitische nach Afrika, semitische haben sich weiter im Nahen Osten ausgebreitet und nach dem Zeugnis der Bibel, von da aus hat sich die ganze Welt bevölkert. Aber Noah und seine Nachkommen waren keine primitiven Urmenschen. Noah war ja in der Lage, ein gewaltiges Schiff von über 150 Metern Länge zu bauen. 25 Meter Breite, 15 Meter Höhe. Übrigens, Länge, Breite entspricht dem Verhältnis 1 zu 6. Und das ist genau das Ideale im Schiffsbau, um einen Kahn herzustellen, der schwimmfähig ist und stabil auf dem Wasser bleibt. 1 zu 6, man macht das oder heute 1 zu 7, 1 zu 7,5. Das ist so nach modernem Ingenieurwissen das Ideale. Aber bedenken wir, ein solches Schiff in der Größe der Arche wurde in der menschlichen Zivilisationsgeschichte erst am Ende des 19. Jahrhunderts wieder gebaut. Aber Noah hat ein so gigantisches Schiff gebaut und ist damit auf dem Ararat gelandet. Und seine Nachkommen blieben nicht zurück, indem sie später den gigantischen Turm von Babel errichtet haben. Und die Nachkommen aus der Linie von Ham über Mizraim, die sind nach Ägypten gegangen und haben die gigantischen Pyramiden gebaut. Also offensichtlich war bereits ein hohes kulturelles Wissen da vor der Sintflut und das hat die Sintflut überlebt, ist weitergegangen. Und wohl japhetitische Nachkommen, die sind ausgewandert bis nach England und haben die Gigasteine in Stonehenge aufgerichtet. Nun, es stellt sich wirklich die Frage, wenn man die Bibel ablehnt, woher kommt das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Die Evolutionslehre sieht es ja so. Während Hunderttausenden von Jahren sollen Steinzeitmenschen an Faustkeilen herumgeschlagen haben. Und plötzlich soll in Sumerien, Babylon und kurz danach in Ägypten eine Hochkultur entstanden sein. Wie ist das möglich? Und wenn man in Südirak gräbt, man stößt nicht quasi auf eine allmähliche Entwicklung, sondern plötzlich ist die Hochkultur der Sumerer da. Wie ist das denn denkbar? Nun, die Steinzeit nach der Evolutionslehre ist eine Periode, die offensichtlich künstlich gestreckt wurde auf 2,5 Millionen Jahre. Und da geschah einfach praktisch nichts. Eben, dauernd diese Faustkeile. Aber nach der Bibel können wir auch eine Steinzeit bejahen, aber die können wir einordnen in die Zeit nach Sintflut und Turmbau. Gewissermaßen die schwierige Zeit, als die Völker begannen auszuwandern und sich noch nicht groß an den neuen Orten eben einrichten konnten und eine Hochzivilisation aufbauen konnten. Wenn man zum Beispiel die Höhlenmalerei in Frankreich anschaut, das sind ja nicht Malereien von primitiven Menschen, sondern da ist bereits auch ein hohes künstlerisches Können und Wissen vorhanden. Man kann nicht sagen, dass diese Menschen primitiv waren, aber sie lebten unter primitiven Umständen. Es ist auch so, dass die von der Evolutionslehre veranschlagte Eiszeit, die können wir auch im biblischen Rahmen einordnen, müssen wir sogar, aber nicht eben als eine so lange Periode, sondern als eine Folge der Sintflut, die eben vieles schwierig gemacht hat für diese japhetitischen Stämme, die nach Europa kamen und so weiter. Das Buch Hiob berichtet ja über einen Mann, der gelebt hatte vor Abraham. Also wir können das Buch Hiob datieren in die schwierigen Jahrhunderte nach der Sintflut. In Hiob 36,10 lesen wir, durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Eine sehr interessante Aussage, weil Hiob lebte im Lande Uz. Das entspricht unserem heutigen Südjordanien. Das gehört aber zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt heute. In keinem Bibelbuch lesen wir so oft über Eis und Schnee wie im Buch Hiob. Hier wird ein ganz anderes Klima beschrieben. Und eben das große Wasser durch Eis zu Eis werden, das wird uns im Buch Hiob berichtet. Ferner lesen wir auch über Höhlenmenschen. Hiob 30, Vers 6. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen sind sie, hinausgepeitscht aus dem Lande. Also, Höhlenmenschen gab es nach der Bibel, aber die lebten zur gleichen Zeit, wie andere Menschen eine Zivilisation aufbauen konnten. Es ist einfach die schwierige Zeit, wo Menschen unter den Umständen der Steinzeit irgendwie das Überleben sichern mussten, ohne dass sie wirklich primitiv und dumm gewesen wären. Es ist ja auch erstaunlich, 5000 Jahre, so grob gesagt, von der Sintflut bis heute, reichen, um von 8 Menschen auf 6 Milliarden Menschen zu kommen. Es gibt ja in der Mathematik eine schöne Formel, wie man das Bevölkerungswachstum berechnen kann. Und wenn man von einer Wachstumsrate ausgeht, die deutlich tiefer ist als die heutige, und denken wir daran, im 20. Jahrhundert haben wir 2 Weltkriege erlebt. Und mit all den Kriegen zusammen hat das 190 Millionen Tote gegeben. Und heute, nach der Statistik der Weltgesundheitsorganisation, werden weltweit 50 Millionen Kinder jährlich abgetrieben. Das heißt, ein Viertel fast der 210 Millionen Schwangerschaften in aller Welt werden pro Jahr durch Abtreibung beendet. Also trotz all diesen Katastrophen nehmen wir nun ein Wachstum an, das tiefer liegt, und da reichen 5000 Jahre, um von 8 Menschen, Noah, seine Söhne und ihre Frauen, auf 6 Milliarden zu kommen. Aber es gibt ein Problem. Wenn der Mensch schon seit 3 Millionen Jahren existiert haben soll, wo sind dann all die steinzeitlichen Grabstätten geblieben? Da gibt es offensichtlich eine riesige Lücke. Die sind einfach nicht vorhanden. Aber wir haben steinzeitliche Grabstätten an allen möglichen Orten, aber sie entsprechen überhaupt nicht der Zahl von Menschen, die je gelebt haben sollten. Nun, Erich von Däniken meint, Astronauten seien gekommen und hätten den steinzeitlichen Menschen Wissen mitgegeben und dieses Wissen hätten sie dann angewendet. Kulturelles Wissen. Und tatsächlich in den Überlieferungen der verschiedenen Religionen gibt es diese Meinung und diese Mythen, dass Lehrer vom Himmel gekommen seien und die Völker angewiesen hätten, dies und das zu tun. Nach der Bibel hat Gott effektiv die Menschheit schon am Anfang belehrt über kulturelle Dinge. Lesen wir zum Beispiel in Jesaja 28, Vers 23. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme. Merkt auf und hört meine Rede. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Forscht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so? Wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Spelt an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Und weiter, denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich drischt ihr es. Und wenn ihr das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dieses geht aus von dem Herrn der Heerscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Und in Hiob 36 preist Elihu den Höchsten, Vers 22, siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und wenn wir nun wieder an das Imitationsprinzip denken, in der Welt der gefallenen Engel, dann wird uns deutlich, dass wir auch damit rechnen können, dass diese Völker- und Stammesfürsten aus der Engelwelt eben auch Wissen so weitergegeben haben. Und die Art und Weise, wie solches Wissen aus der dämonischen Welt weitergegeben wird, das erfahren wir aus 5. Mose 18. Dämonen als Ratgeber der Menschen. Vers 10. Es soll keiner unter dir gefunden werden, sagt Gott zum Volk Israel, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist an jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, das heißt die kananitischen Völker, vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, nicht also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Da sehen wir also, das Verbindungsglied aus der jenseitigen Welt, der Engel, zu den Völkern, geht über die Wahrsagerei, die Totenbeschwörung, in allen ihren verschiedenen Formen. Und so haben diese Engelfürsten der verschiedenen Völker, eben die Völker, im Lauf der Geschichte geleitet. Und man kann die Geschichte mal auf das hin untersuchen. Und dann sieht man, wie Leute wie ein Alexander der Große oder ein Nebukadnezar, bevor die Entscheidungen getroffen haben, haben die ihre Orakel und ihre Orakelpriester befragt. So ist der Lauf der Weltgeschichte gesteuert worden. Und das muss man nicht denken, das war nur in der alten Welt so, sondern das ist auch bei vielen Politikern, führenden Politikern heute noch so, dass Entscheidungen durch diese Informationen gefällt werden. Nun, nachdem wir gesehen haben, wie das plötzliche Wissen und Können am Ende der Steinzeit gekommen ist nach der Bibel, erreichen wir nun den dritten großen Block. Gibt es UFO-Erscheinungen? Wir machen jetzt hier eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter. Wir kommen jetzt zum dritten Fragenkomplex, gibt es UFO-Erscheinungen. Im Mystery Park gibt es ja eine ganze Reihe im Kreis angeordneter Gebäude. In jedem Gebäude wird ein anderes Thema behandelt, das aber zusammenhängt mit all den Fragen, die wir heute in dem Vortrag behandeln. In diesem einen Gebäude, wie hier auf dem Bild, wird gewissermaßen die Frage gestellt, ob es ein UFO gibt im Buch Hesekiel. UFO ist ja die Abkürzung für Unidentified Flight Object, nicht identifiziertes Flugobjekt. Und da wird verwiesen auf Hesekiels Vision des Thronwagens in Kapitel 1 seines Buches. Wir lesen. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Fluss Kebar. Da taten sich die Himmel auf und ich sah Visionen Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn Busis, dem Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Und daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. Im Mystery Park sieht man Hesekiel, wie er hinausgeht ins Land und plötzlich eine Vision erlebt oder eine Begegnung erlebt. Aber es wird dort nicht erklärt, dass das etwa Hesekiel sein soll, sondern es wird erklärt, einer unserer Vorfahren vor langer, langer Zeit hätte das erlebt. Und es wird auch nicht klar gemacht, wo das gewesen sei. Das ist alles auch nicht ganz klar und überhaupt nicht wann. Aber im biblischen Text ist alles klar. Das war also im 6. Jahrhundert vor Christus, als die Juden nach Babylon weggeführt worden waren. Hesekiel kam als 30-Jähriger im 30. Jahr. Als 25-Jähriger kam er nach Babylonien und eben als er 30 war, da hatte er diese Erscheinung. Es ist alles ganz genau datiert. Und auch der Ort ist angegeben am Fluss Kebar. Das ist ein großer Kanal im Gebiet zwischen Euphrat und Tigris. Vers 4. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, sich ineinander schlingend, und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus der Mitte des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von 4 lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Und jedes hatte 4 Angesichter. Und jedes von ihnen hatte 4 Flügel. Und ihre Füße waren gerade Füße. Und ihre Fußsohlen wie die Fußsohle eines Kalbes. Und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren 4 Seiten. Und die 4 hatten ihre Angesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren verbunden, einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen an jeder stracks vor sich hin. Und die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschenangesicht. Und rechts hatten die 4 eines Löwen Angesicht. Und links hatten die 4 eines Stieres Angesicht. Und eines Adlers Angesicht hatten die 4. Und ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Jedes hatte 2 Flügel miteinander verbunden und 2, welche ihre Körper bedeckten. Und sie gingen an jedes stracks vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie, und sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Das Feuer fuhr umher zwischen den lebendigen Wesen, und das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer gingen Blitze hervor. Und die lebendigen Wesen liefen hin und her wie das Aussehen von Blitzstrahlen. Und ich sah die lebendigen Wesen, und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen, nach ihren 4 Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits. Und die vier hatten einerlei Gestalt und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar und ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den Vieren. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so gingen die Räder neben ihnen. Und wenn die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie dahin, wo der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich neben ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Wenn sie gingen, gingen auch sie. Und wenn sie stehen blieben, blieben auch sie stehen. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder neben ihnen. Denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausdehnung. Wie der Anblick eines wundervollen Kristalls, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade gerichtet, einer gegen den anderen. Ein jedes von ihnen hatte zwei Flügel, welche ihre Körper bedeckten. Und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, das Rauschen eines Getümmels, wie das Rauschen eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken, und es kam eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken, und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben darauf. Und ich sah, wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum. Von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist. Also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Redenden. Nun, nach von Däniken ist das ein UFO, das hier beschrieben wird. Und zwar verweist er auf eine Rekonstruktion dieses Gefährts nach einem NASA-Ingenieur namens Joseph Blumridge. Also, das sollen diese vier lebendigen Wesen sein und dann darüber diese Ausdehnung. Man sieht diese Rotorblätter, das sollen diese Flügel sein. Man sieht diese geraden Beine unten. Es wird noch deutlicher werden, wie es im Einzelnen ausgesehen hat. Aber schon da frage ich mal, wo aber sind die vier Gesichter? Mensch, Adler, Rind, Löwe. Das ist schlicht weggelassen. Man sieht gar nichts davon. Und die Beschreibung sagt, dass oben die Flügel der vier lebendigen Wesen miteinander verbunden waren. Das ist hier überhaupt nicht so, dass diese Flügel miteinander verbunden sind, dass Flügel an Flügel kommt. Hier finden wir eine erste Methode bei Erich von Däniken. Das ist die Methode der Auslassung. Sehr wichtig. Er hat noch andere Methoden. Nun, hier sieht man noch deutlicher diese Füße. Es hieß ja, es waren Füße, gerade Füße und unten wie die Füße eines Kalbes. Und dann eben diese Räder. Daneben, alles das ist hier in dieser angeblichen Landefähre von Blumridge nachvollzogen. Aber ich frage, wenn ich das anschaue, wo sind die vielen Augen an den Felgen, innen und außen? Nochmals die Methode der Weglassung. Nun wird erklärt im Mystery Park, dieser Mann, es wird eben nicht gesagt, dass es Ezekiel gewesen ist, sei von dem UFO mitgenommen worden und dann auf einen hohen Berg gebracht worden. Und dort hätte man eine riesige Anlage gesehen. Das Ufer geht in diese Anlage hinein und da wird angespielt, ohne dass es eben namentlich gesagt wird, auf den Hesekiel-Tempelplan in den Kapiteln 40 bis 48, der Plan des dritten Tempels. Es wird gesagt, eben auf einem hohen Berg irgendwo sei Hesekiel hingeführt worden und in der Beschreibung dieser alten Schrift, die von diesem Ufo erzählt, da seien genaue Maße angegeben von dieser Landestation. Und das Interessante ist, die Maße entsprechen ganz genau der Rekonstruktion dieses Ufos. Also mit anderen in Klartext gesprochen, Blumridge hat nach Hesekiel 1 das UFO rekonstruiert und erstaunlicherweise ein ganz anderer Mann, Herr Bayer, hat den Tempel von Hesekiel rekonstruiert und die haben zunächst nichts voneinander gewusst und dann stellten sie fest, das UFO passt ganz genau in das zentrale Gebäude der Tempelrekonstruktion hinein. Ist ja großartig, nicht wahr? Und da wird also erklärt, dass das eine Wartungsstation gewesen sei. Und das sagt von Däniken auch in seinen Büchern. Da sagt er also, der Hesekiel-Tempelplan, das sei eigentlich gar kein Tempel, sondern eine Wartungsstation für ein UFO. Aber das ist totaler Unsinn. Denn der Hesekiel-Text gibt keine Maße für den Thronwagen in Kapitel 1 an. Nur für den Tempel. Aber das wird den Mystery-Park-Besuchern gar nicht erklärt. Also man kann das UFO größer machen oder kleiner. Das ist alles nur Geschmackssache. Aber es wird dort suggeriert, da wurde das genau nachgebaut und siehe da, es passt genau in das Landegebäude dieser UFO-Wartungsstation hinein. Das ist nun die Methode der Verfälschung. Eine zweite Methode, die Methode der Verfälschung. Und dann kommt dazu, in seinen Büchern erklärt dann Erich von Däniken, früher hätten Bibelausleger gemeint, dieses Haus da, das sei das Tempelhaus, das oben geschlossen gewesen sei. Aber das kann gar nicht sein, das war offen. Denn sonst hätte ja das UFO gar nicht dort hineinkommen können. Also die früheren Bibelausleger haben sich alle geirrt. Das ist einfach wie hier dargestellt, dreistöckig, aber oben offen. Nicht wahr? In Hesekiel 43 wird ja gesprochen über die Herrlichkeit des Herrn, die zu dem dritten Tempel von Osten her kommen wird und dann in das Heiligtum einzieht. Und für Erich von Däniken ist das dasselbe UFO aus Hesekiel 1, das dann eben im Tempelgebäude drin landet. Aber es ist ein Unsinn, das Tempelhaus ist oben gar nicht offen. Und ich werde gleich erklären, warum. Und noch etwas, in einem seiner Bücher schreibt Erich von Däniken, dieser Tempel befindet sich auch gar nicht in Israel, wie das eben Bibelausleger früher verkündet haben. Denn der Name Israel wird dort gar nicht erwähnt. Und wenn das in Bibelübersetzungen steht, so ist das eigentlich nur eine Einfügung. Im Grundtext steht das nicht. Es ist schlicht falsch. Lies Hesekiel 40, Vers 2 im Grundtext und dort steht ganz klar, dass das in Israel war. Und so unter UFO-Leuten wird also angenommen, dass diese Wartungsstation irgendwo auf den hohen Bergen in Südamerika wohl zu suchen ist. Aber das ist wieder die Methode der bewussten Verfälschung. Bewusst oder unbewusst? Wenn es unbewusst ist, dann ist es noch schlimmer. Denn dann kann man ja den Text nicht richtig lesen. Aber was sah Hesekiel wirklich? Nun, nach der biblischen Beschreibung geht es hier um Gottes Thron, der von vier Engeln, nämlich Thronengeln, Cherubim, getragen wird. Dieser Thron befand sich schon im Salomo-Tempel. Aber diese Engel, diese Thronengel verließen den Tempel noch vor dem Untergang im Jahr 586 vor Christus. Hesekiel beschreibt das in Hesekiel 8 bis 11, wie diese wirklichen Cherubim, die im Allerheiligsten des Salomo-Tempels waren, eben mit der Schechina, mit der Wolke der Herrlichkeit über ihnen, wie die weggegangen sind. Gott kurz bevor Nebukadnezar dann den Tempel zerstört hatte. Schauen wir nun den salomonischen Tempel etwas genauer an. Dort gab es die Bundeslade im Allerheiligsten mit zwei Cherubim, Engeln aus Gold. Aber Salomo, so wird uns in 2. Chroniker im Tempelbericht erzählt, baute noch zwei weitere Cherubim-Gestalten, die er mit Gold überzogen hatte, sodass also vier Wesen im Allerheiligsten waren. Vier Cherubim-Wesen, vier lebendige Wesen. Die Bundeslade mit den zwei Cherubim, sehen wir hier, die Bundeslade ist nach der Bibel der Fußschemel des Thrones Gottes. Klagelieder 2, Vers 1. Ist also Teil des Thrones Gottes und in Psalm 80, 2 wird erklärt von Gott, der du thronst über den Cherubim, strahle hervor. Nun ist es so, dass es also diese materielle Darstellung von Cherubim im Salomo-Tempel gab. Aber gleichzeitig zu dieser sichtbaren war offensichtlich im Salomo-Tempel auch eine unsichtbare Präsenz dieser Cherubim-Engel da, gegenwärtig. Und diese unsichtbaren Engel, die Hesekiel aber sehen konnte in der Vision, haben dann den Tempel zusammen mit der Schechina, der Wolke der Herrlichkeit, verlassen. Also materiell waren im Salomo-Tempel vier Cherubim im Allerheiligsten und dazu gab es dort Räder. Das wird erwähnt in 1. Chroniker 28, 18, gemäß dem Tempelplan Davids und das Muster des Wagens der Cherubim von Gold, welche die Flügel ausbreiten und die Bundeslade des Herrn überdecken. Also es gab im Allerheiligsten auch Räder neben diesen vier Cherubim-Gestalten. Und Hesekiel sah also nicht die materielle Darstellung von Salomo, sondern er sah diese wirkliche Gegenwart von Engeln im Allerheiligsten, wie sie weggegangen sind. Nun können wir aber die Frage stellen, was ist dann die Bedeutung dieses Thronwagens? Hesekiel lebte in einer Zeit des Chaos. Das jüdische Volk wurde in drei Phasen durch die babylonische Armee überrollt. Er selber war weggeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Aber in dieser Vision in Kapitel 1 erfährt er, Gott regiert die Welt, auch in Zeiten des Chaos. Diese Gestalt wie ein Mensch auf dem Thron, das war eine Sichtbarmachung im Alten Testament des Sohnes Gottes auf dem Thron Gottes. Also Hesekiel in der Zeit der Not, wo man meinen könnte, Gott ist die Kontrolle über die Welt entgangen. Er lernt, Gott regiert die Welt auch in Zeiten des Chaos. Aber dieser Thron Gottes ist nicht ein statischer Thron, sondern dynamisch. Und das erzählt uns etwas davon, dass Gott dynamisch im Lauf der Geschichte wirkt. Gott wird darum genannt in Offenbarung 1, 4, der da war und der da ist und der da kommt, nicht der da sein wird. Gott handelt in der Geschichte. Wir sehen, der Gott der Bibel ist nicht der Gott der Aufklärungszeit. Die Aufklärungsphilosophen in Europa, die haben gesagt, Gott hat am Anfang die Welt geschaffen, aber er interessiert sich nicht mehr weiter. Gott handelt nie in der Geschichte. Gott greift nie in der Geschichte ein. Aber der Gott der Bibel ist ein dynamisch handelnder Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Wenn Hesekiel sieht, dass der Thronwagen sich bewegt, und zwar immer vorwärts, in alle Richtungen kann er gehen, aber es ist immer ein Vorwärtsgehen, so erfährt er, Gottes Wege sind linear. In Jesaja 46, 8 bis 11 verkündigt Gott, dass er alles bestimmt vom Anfang an bis zum Ende. Die ganze Geschichte, der ganze Geschichtsablauf ist in seiner Hand und der Geschichtsablauf ist gewissermaßen auf einer Linie. Nicht so wie in den orientalischen Religionen, wo alles als ein Rad gesehen wird, das an Ort sich dreht und nicht sich zu einer Vollendung hin bewegt. An Ort, sinnlos, dreht sich das Rad im Buddhismus und im Hinduismus. Aber in der Bibel, die Räder des Thronwagen Gottes gehen voran vom Anfang bis zum Ende, vom Anfang bis zur Vollendung. Gott führt den Lauf der Geschichte zum Ziel nach seiner Regierung. Es wird betont in Hesekiel 1, dieser Wagen muss sich nie wenden. Er kann in alle Richtungen gehen, aber er muss sich nie drehen dazu. Und dies bezeugt die wichtige Wahrheit, Gott irrt sich nie. Gott muss nicht zurücknehmen, was er getan hat, als ein Irrweg, als etwas Falsches, als etwas Sündiges. Wir Menschen müssen dauernd umkehren und uns wenden. Und es ist eigentlich so schrecklich, als Edith Piaf Anfang der 60er Jahre ein Comeback hatte. Da kam sie ja mit dem Lied Rien de Rien. Und ihre Lieder waren nicht einfach so gedichtet und von jemandem und sie sang das, sondern es war immer bei ihr autobiografisch. Und wenn diese etwa 40-jährige Frau, von Drogen gekennzeichnet, sie sah aus wie eine alte Frau, sang Rien de rien, non, je ne regrette rien. Dann sagte sie, nein, gar nichts, ich bereue gar nichts von dem, was ich je getan habe. Dann ist es eine Tragik. Wir Menschen müssen umkehren von unserem eigenen Weg. Aber Gott muss es nicht. Gott irrt sich nicht. Das lernen wir aus der Vision des Thronwagens. Diese verschiedenen Gesichter haben ihre besondere Bedeutung. Gott handelt weise. Darum das Menschengesicht. Sein Handeln ist ausdauernd. Darum das Rindergesicht. Sein Handeln ist stets majestätisch. Darum das Löwengesicht. Und in allem erhaben über uns. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, so wie der Himmel höher ist als die Erde. Darum das Adlergesicht. Weiter, Gottes Handeln ist geprägt von seiner vollkommenen Allwissenheit. Die Räder waren voller Augen. Wir sehen also diese Engelerscheinungen in all ihren Details, haben symbolische, geistliche Bedeutung, die uns Menschen eben zeigen, wie Gott ist und wie er handelt. Und der Plan in Hesekiel 40 bis 48 vom Endzeittempel Hesekiels hat also nichts zu tun mit einem UFO, sondern mit einem UFO, mit einer UFO-Wartungsstation. Es entspricht genau eben der Situation in Jerusalem. Die inneren Vorhöfe des Hesekiel-Tempels bilden zusammen, wie hier auf dem Plan, ein 500-Ellen-Quadrat. Lane Rittmeier hat ja vor ein paar Jahren dieses 500-Ellen-Quadrat des Salomonischen Tempels auf dem Tempelplatz in Jerusalem wieder rekonstruieren können, wie wir das hier sehen auf dem Bild. Also schon der Salomonische Tempel, der erste Tempel, stand auf einem 500-Ellen-Quadrat. Und so wird es eben auch der letzte Tempel in Israel, in Jerusalem, wieder auf einem 500-Ellen-Quadrat situiert sein. Hier ein besseres Modell als das von H.H. Bayer. Ein bibeltreuer Mann aus Amerika, Mr. Schmidt, hat hier den Hesekiel-Tempel gebaut. Und das Tempelgebäude sehen wir, das ist eben oben nicht offen, dass da ein UFO hinein könnte, sondern geschlossen. Es entspricht genau dem Grundbauplan des Salomonischen Tempels schon. und auch der Salomonische Tempel war geschlossen. Und die Vorlage des Salomonischen Tempels war ja schon zu sehen in der Stiftshütte, die war auch geschlossen, nämlich mit den vier Decken, die oben alles schützten und deckten. Hier nochmals das eigentliche Tempelhaus, das in enger Analogie steht zum Salomonischen Tempel. Es ist der dritte Tempel der Endzeit, wenn der Messias als Herrscher kommen wird. Das ist die Botschaft von Hesekiel 33 bis 48. Nun, wir sind immer noch bei dem Thema UFO. Und so kommen wir nun von Hesekiel weg, aber betrachten das Thema der Hinduismus und seine fliegenden Götter. Im Mystery Park, im Vimana-Gebäude, das so einen hinduistischen Tempel nachmacht, nachdem gebaut worden ist, da wird uns erklärt, Mythen des Hinduismus erzählen von Göttern, die mit Fahrzeugen herumfliegen. In vielen hinduistischen Schriften findet man solche Hinweise, und die werden beschrieben, wie sie mit schrecklichsten Waffen gegeneinander kämpfen. Diese Tempeltürme werden Vimana genannt, wie man sie oft im Hinduismus sieht, aber auch im Buddhismus. Und Vimana heißt im Sanskrit, kann man übersetzen mit Fahrzeug. Also, von denjenigen sagt, da sind Astronauten gekommen und ihre Fahrzeuge werden im Hinduismus dargestellt. Das seien diese Götter, die mit Fahrzeugen herumfliegen und mit schrecklichen Massenvernichtungswaffen gekämpft haben. Nun, fliegende Fahrzeuge in der Bibel gibt es in Verbindung mit der Engelwelt. In 2. Könige 2, in der Geschichte von Elia, lesen wir Vers 11. Und es geschah, während sie, Elia und Elisa, da in der Gegend bei Jericho, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da, ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Fliegende Fahrzeuge gibt es auch in der Bibel. Psalm 68, Vers 17. Der Wagen Gottes sind zwei Zehntausende. Hochpoetisch ausgedrückt. Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen, ein Sinai an Heiligkeit. Es geht um die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit in der Zukunft, wenn er kommen wird mit allen auserwählten Engeln. Die kommen in Tausenden von Wagen. Nun, unter diesem Gesichtspunkt können wir diese Fahrzeuge im Hinduismus wieder als Kopien sehen, der Engel der Finsternis, die das Gleiche tun wie die Engel des Lichts. Krieg der Außerirdischen? Ja, natürlich, Offenbarung 12 wird ein Krieg beschrieben, Vers 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob. Auch wurde ihre Städte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also es gibt solche Kämpfe in der unsichtbaren Welt, und wie wir aus der Bibel sehen, können Engel im Normalfall unsichtbar sein für die Augen der Menschen, aber sie können unter Umständen sichtbar werden. Nun kommen wir zum Schlusswort, Ursache und Behandlung der Dänikenitis. Interessant ist ja Folgendes. Der Ausbruch dieser Krankheit ist auf das Jahr 1968 zu datieren. Das war die Zeit des Protests wie man das nannte. Die Zeit, in der die Massen im Abendland sich vom Christentum begannen, bewusst abzuwenden und sich begannen zu interessieren für alle möglichen außerchristlichen Religionen. Nun, als wir an einem anderen Bibelstudientag der moderne Mensch und sein Denken und sein Handeln betrachtet haben, da haben wir gesehen, wie das schreckliche 20. Jahrhundert ein Produkt war der gottlosen Ideen des 18. des 19. Jahrhunderts. Denn diese Ideen der Aufklärungsphilosophen und ihrer Nachfolger, die haben im 20. Jahrhundert die Massen im Abendland, im christlichen Abendland erobert. Und das Denken führt immer zu Taten. Und so haben wir die zwei einzigen Weltkriege der Menschheitsgeschichte im 20. Jahrhundert erlebt. Dieser große Abfall der Massen von Gott und seinem Wort ist die Erfüllung von 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wo über den Abfall vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit gesprochen wird. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Desorientierung, der Entfremdung, der Destabilisierung, der Auflösung der Werte. Und diese zwei Weltkriege haben letztlich zur Revolution der 60er Jahre geführt. Die 60er Jahre waren geprägt durch eine tiefe Enttäuschung jugendlicher Menschen über die Folgen wissenschaftlicher, rationalistischer Entwicklung. Diese Enttäuschung über den Rationalismus führte zu einer Flucht in eine irrationale Welt, in die Welt der Rockmusik, die kam ja genau in dieser Zeit auf, eine berauschende Musik, eine Flucht weiter in die Drogen, in die östlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, wurde plötzlich für große Massen im Westen attraktiv. Verbunden mit einem Boom des Okkultismus, der Esoterik. Die Esoterik ist ja ein Milliardenmarkt heute in der Schweiz. Und eben damit war auch das Terrain, der Boden bereitet für UFO-Glaube, für die Deni Kenitis. Da sind von anderen Sternen Astronauten gekommen und man meinte, das seien Götter. Natürlich, wir wissen, das sind keine Götter, aber es sind doch Wesen, die über uns stehen und wir sollten mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und selbst in der sogenannten seriösen Wissenschaft werden ja große Empfangsstationen aufgebaut, um Signale aus dem Weltall zu empfangen. Also selbst in der sogenannten seriösen Wissenschaft ist man für den Gedanken offen, es muss doch noch Außerirdische irgendwo geben. Und es wird uns erklärt, wenn man über solche Stationen einmal ganz klare Codesignale empfängt, dann wissen wir, dass es da draußen Intelligenzen gibt außer uns. So nebenbei gesagt. Und dann im Schulunterricht, da wird uns erklärt, wir haben nun diesen großartigen Code im genetischen Material der Zellen, die DNS, analysiert mit dem Computer. Da ist alles genau kodiert, wie man den ganzen Menschen bauen muss. Seine Entwicklung, sein Bauplan und im Krokodil, wie man ein Krokodil bauen muss, in der Erbse, wie man eine Erbse bauen muss, alles drin kodiert. Und wir wissen ganz genau, dass das nicht durch Intelligenz entstanden ist. Das so nebenbei, das ist doch interessant. Nun betrachten wir die Deni Kenitis, die ja nur ein Symptom ist unserer abendländischen Gesellschaft heute, im Zusammenhang mit der biblischen Endzeit. Nach der Bibel ist die Zeit, die Endzeit, die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung nach langem Umherirren unter allen Völkern wieder zurückkehrt ins Land der Väter. In dieser Zeit leben wir, denn 1948 wurde nach fast 2000 Jahren Unterbruch der Staat Israel gegründet. Und nun, was lesen wir im Blick auf die Endzeit in 2. Timotheus 3 und 4? Ich lese 2. Timotheus 4, Vers 2. predige das Wort. Steh dazu, zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst leer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. So geht es einem im Mystery Park. Das kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Vielleicht steht in Ihrer Bibel Fabel, aber im Griechischen steht Mythos. Das hat nichts zu tun mit De La Fontaine, La Cigale ayant chanté tout l'été oder sowas. Also diese schönen Tierfabeln von La Fontaine hat nichts damit zu tun, sondern Mythos meint religiöse Fantasie. Ereignisse im religiösen Bereich, die nicht historisch in Raum und Zeit verankert sind. Die Bibel wendet sich ganz klar an verschiedenen Stellen gegen die Mythen. Die Bibel stellt uns einen Gott vor, der im Lauf der Geschichte gehandelt hat, und zwar in Raum und Zeit. Darum wird in der Bibel so oft Wert gelegt auf die Chronologie der Jahre. Die alten Ägypter zum Beispiel, die haben nie eine zusammenhängende Chronologie aufgebaut, weil ihr Denken nicht linear war. Im Hinduismus und im Buddhismus hat man nie eine Chronologie der Geschichte aufgebaut, weil ihr Denken immer kreisförmig war. Aber in der Bibel wird Wert darauf gelegt, auf Datierung, auf Abläufe, auf Ort und Zeit, auf Raum und Zeit, wo Gott zu ganz bestimmten Gelegenheiten eingreift und handelt. Aber hier, wie gesagt, man wird die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Und dies erklärt dieses große Interesse heute an der Mythologie. In der modernen Psychologie geht das bis eben in die Ufologie. Und in der Theologie, in der liberalen Theologie, ist heute ein riesiges Interesse an Mythologie entstanden. Nachdem sie die Bibel zersetzt haben und nun auf die Seite gestellt haben, interessieren sie sich für die Mythen aller Religionen. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber, sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nüchternheit. Timotheus hatte kein Problem mit Alkohol. Denn im ersten Brief musste Paulus ihm sagen, weil es ihm so oft schlecht ist und er Magenleiden hat, da soll er doch nicht länger nur Wasser trinken, sondern auch ein wenig, nicht viel, ein wenig Wein gebrauchen. Als medizinisches Mittel. Aber jetzt im zweiten Brief sagt er ihm, du aber sei nüchtern. Das griechische Wort Nepho wird im Standardwörterbuch von Walter Bauer erklärt, Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit und so weiter. Also eine gesunde biblische Nüchternheit, tue das Werk eines Evangelisten, das heißt verkündige die frohe Botschaft und vollführe deinen Dienst. Das muss man tun in einer Zeit, wo die Leute sich leer aufhäufen, die zum Ohrenkitzeln führen. In 2. Thessalonicher 2 sagt Paulus in Verbindung mit dem großen Abfall, dass am Ende davon der Antichrist kommen wird. Vers 11, so beschrieben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also die Antwort Gottes auf eine Gesellschaft, die sich von der Wahrheit des Evangeliums abwendet, ist die Verführung. Es steht ganz klar da, Gott sendet diese wirksame Kraft des Irrwahns. Es ist in Gottes souveränem Handeln ein Gerichtshandeln, dass Menschen in alle möglichen Verführungen hineinfallen. Das wird so sein nach dieser Stelle, wenn der Antichrist kommt, aber dieser Irrwahn ist heute in der Vorbereitung. Und dazu gehören eben alle diese verirrten Ideen, die in unserer Gesellschaft förmlich aufgesaugt werden. Nun, was ist die Therapie? Paulus sagt, predige das Wort. Die Heilige Schrift, sie ist unsere Basis, sie ist die Grundlage für unser Denken und Handeln als Christen. Die Bibel ist Gottes Wort, so steht es auch in 2. Timotheus 3, Vers 16. Genau in dem Brief, wo es um die Endzeit geht und die Menschen, die sich zur Mythologie hinwenden, da haben wir die klassische Inspirationsstelle des Neuen Testaments. Alle Schrift, alle, das heißt AT und NT, ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das mit eingegeben übersetzte Wort heißt im Griechischen Theopneustos, von Gott gehaucht. Dies will sagen, die Bibel, die geschriebene Bibel, ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Und sie gibt uns Antwort über die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wissenschaft, wirkliche Wissenschaft, kann uns nur Antworten geben über Dinge, die wir beobachten können direkt, über Dinge, die wir im Experiment wiederholen können. Und das ist auch der Grund, warum alle diese experimentalen Wissenschaften eigentlich keine Probleme haben mit der Bibel. Ob das nun Chemie sei oder reine experimentale Physik und so weiter und so fort, überhaupt kein Problem. Biologie, alles, was auf Beobachtung beruht, kein Problem mit der Bibel. Erst da, wo die Wissenschaft über ihre Grenzen hinausgeht und sagen will, woher wir kommen und wohin wir gehen, da kommen die Widersprüche zur Bibel. Aber wir müssen sagen, da hat der Mensch seine Fähigkeiten überschritten, denn wir können ja nicht zurück in die Vergangenheit, um zu sehen, wie es gewesen ist. Und wir können nicht in die Zukunft fliegen, wie es sein wird. Denn als Geschöpfe sind wir wie die Engel Raum und Zeit unterworfen. Und nun, diese Beschränktheit, Raum und Zeit unterworfen, gilt auch für die Engelwelt. Und dies erklärt, warum die ganze Wahrsagerei und Astrologie und so weiter eine so missliche Sache ist. Nicht wahr? Einer hat vor kurzem so eine Untersuchung gemacht von allen Wahrsagerei-Voraussagungen während eines Jahres. Und da hat er gesagt, das ist etwa so wie dieser Cowboy in Kalifornien. Er hat auf die Stalltür geschossen und dann hat er einen Kreis um das Loch gemacht. So ist die Prophetie im Okkultismus, in der Esoterik, in den nichtchristlichen Religionen. Aber die Bibel ist voll von Hunderten von Prophezeiungen, die sich nachweislich in der Geschichte wortwörtlich erfüllt haben. Es ist absolut einzigartig. Und dies macht deutlich, dass eben hinter der Bibel nicht irgendein Engelgeist steht, auch nicht irgendein Menschengeist, sondern der ewige Gott, der Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Ja, dann können wir wieder Licht machen. Wir haben jetzt noch kurz Zeit für ein paar Fragen bis 8:15. So, jetzt kann man einfach aus dem Publikum direkt Fragen stellen. Also ich wiederhole die Frage hier wegen der Kassettenaufnahmen. Die erste Frage, ja, jetzt kommen schon.
Es ist richtig, dass Satan nach wie vor noch Zugang zum Himmel hat.
Ist es richtig, dass Satan nach wie vor Zugang zum Himmel hat? Jawohl, das ist so. Denn in Offenbarung 12 geht es ja um diesen Sturz aus dem Himmel. Und das Kapitel macht deutlich, dass dies sein wird unmittelbar vor dem Beginn der großen Drangsalszeit, die der Herr in Matthäus 24 als die schlimmste Zeit der Weltgeschichte beschreibt. Er sagt, es sei so schlimm wie nie bisher und wie es noch je sein wird. Also es ist ein zukünftiges Ereignis, das zum Höhepunkt der Eskalation des Bösen auf Erden führen wird. Und Offenbarung 12 erklärt, Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Nicht, weil er ein Prophet ist, sondern weil er es aus der Bibel weiß, die Zeit dauert 1260 Tage. Genau wie Gott das in seiner Regierung festgesetzt hat. 3,5 Jahre. Weitere Fragen? Ja?
Ja, ich habe eine Frage dazu, wenn man also mit solchen Leuten spricht, die auch an UFOs glauben und so, und dann sprechen die dann immer das an, was es da in Amerika gibt, diesen Area 51. Ja, dieses Gebiet 51 von so von der Armee geschaffene Station. Also wie ich das zu sehen, oder da wird es ein Geheimnis drum gemacht, dass da mal Außerirdische auf der Welt.
Ja. Also man könnte sagen, als Frage, wie sieht das aus mit solchen bestimmten Punkten auf der Erde, wo gesagt wird, dass man da ganz klar Außerirdische festgestellt hätte, nicht wahr? Nun, aus dem bisher Betrachteten können wir sagen, es gibt Engelerscheinungen. Aber wenn wir von UFO-Erscheinungen hören, dann müssen wir zuerst mal das nicht einfach so glauben. Während Jahren hat die amerikanische Luftwaffe all diese UFO-Informationen gesammelt und 95% war Schrott. Also nicht brauchbar, das waren natürliche Phänomene. Ein Meteor wurde gesehen als Licht am Himmel und schon war das ein UFO. 95% konnte klar gemacht werden, dass es ganz natürlich war. Aber man kann dann immer noch sagen, 5% ist nicht aufgeklärt. Also der größte Teil, der berichtet wird, ist Unsinn. Aber das schließt nicht aus, dass es tatsächlich solche Erscheinungen gibt, aber das wären dann eben Erscheinungen aus der Engelwelt der Finsternis. Und darum ist es ja interessant, dass Menschen, die okkult belastet sind, New Age und so weiter, die haben ein ganz besonderes Interesse an solchen Aliens, an solchen fremden außerirdischen Wesen. Denn dort trifft das ganz klar das Gebiet des Okkultismus und der Esoterik. Ja, da?
Darf man die Ausstellung in Interlaken von Dänikers besuchen?
Also, ich könnte die Frage wiederholen. Soll man die Ausstellung von Däniken in Interlaken besuchen oder darf man sie besuchen? Sie fragen ja in dem Sinn, als Christ in der Verantwortung vor Gott. Ja. Nun, ich habe sie besucht. Aber ich bin nicht hingegangen, weil ich so Spaß hatte, das mal zu sehen, sondern es ist so gekommen. In der Nähe von Interlaken sind einige Gemeinden, die so in den vergangenen Jahren entstanden sind, bibeltreue Gemeinden. Und da ist die Frage aufgekommen, ja, wie steht es eigentlich, wenn unsere Kinder mit der Schule hingehen müssen? Das Ganze ist ja auch auf die Schulen ausgerichtet. Es gibt auch Schulmaterial, das da abgegeben wird. Ja, aber wie sollen wir als Eltern reagieren? Und da bin ich angefragt worden, ob ich mal mit einigen von dort hingehen könnte, um das anzuschauen und vielleicht so mal einen Bericht darüber zu schreiben. Und so ist der Besuch erfolgt. Und das Ergebnis ist jetzt mal diese PowerPoint-Präsentation, wo ich so ein paar Gedanken zu meinem Besuch zusammengestellt habe. Und ich möchte vielleicht auch noch etwas darüber schreiben. Also, was ich dann schreiben werde im Blick auf die Kinder, es ist eine totale Überforderung für Kinder. Also da werden Dinge präsentiert und die können überhaupt, haben keine Chance zu sagen, ist jetzt das richtig oder ist das falsch? Und zwar, Dänikens Methode ist ja die Methode der Weglassung. Er sagt nicht alles, was gesagt werden sollte. Zweitens, er verfälscht Dinge. Also er bringt gar nicht einfach die Tatsachen, sondern wir haben das in Verbindung mit Hesekiel ganz deutlich gesehen. Er verfälscht die Dinge. Und darum ist es für Kinder eine Überforderung, die können das gar nicht einordnen. Also würde ich sagen, als christliche Eltern würde ich meine Kinder da abmelden. Es gibt ja noch andere tolle Museen in der Schweiz, die man als Kind sehen sollte. Und nun eben als Erwachsener müsste ich sagen, was soll's? Das Ganze ist wirklich verknüpft zur Esoterik. Und hingehen würde ich nur, wenn ich das als Auftrag sehe, um anderen damit zu helfen, aber nicht als eine Spaßsache. Das ist ja das Gleiche auch mit der Literatur. Sollen Christen die deutsche Literatur lesen, alles, was es da so gibt? Ja, das kann sehr gefährlich sein. Wenn man nicht einen klaren Auftrag hat und das einfach als Spaß macht, kann das einen im Glauben schädigen. Andererseits ist die Frage, ja, was machen wir mit unseren Kindern? Die müssen ja in der Ausbildung das lernen. Und dann verweise ich auf Daniel 1. Daniel musste auch durch die Ausbildung hindurch und er musste die chaldäischen Schriften studieren. Und die sind wirklich voll von Schrott und Abfall. Aber Daniel hat in seinem Herzen vorgenommen, er wollte sich nicht verunreinigen. Daniel 1, Vers 8. Und wenn Kinder auf die höheren Schulen gehen und wir ihnen dies mitgeben können, dass sie wirklich, sie müssen da durch, sie lernen das nicht aus Spaß, aber sie möchten mit dem Herrn in einer Beziehung leben und sich nicht verunreinigen lassen, dann darf man mit Bewahrung Gottes rechnen, auch in dem Ausbildungsweg. Aber eben, das ist etwas anderes, als wenn man das einfach so als Vergnügen sich reinzieht. Eine andere Frage?
Mit den Marienerscheinungen, Fatima und Lourdes und solche Dinge.
Was ist mit den Marienerscheinungen, Fatima, Lourdes und so weiter? Es ist ja interessant, dass es solche Erscheinungen gibt in allen möglichen Religionen. Und das Mittel dazu haben wir gefunden in 5. Mose 18, Verse 10 und folgende. Das geht also über die okkulte Medialität. Menschen sind Wahrsager, Medien und so weiter, die bekommen diese Impulse aus der Welt der Finsternis. Und das gibt es eben in allen Bereichen, ob nun im Hinduismus, im Buddhismus, ob in den Stammesreligionen. Und es gibt es auch eben in einem biblisch entfremdeten Christentum. Aber interessant, all diese Erscheinungen entsprechen immer dem, was die Leute erwarten. Also ein Yogi sieht keine Maria, sondern er sieht Krishna oder sonst irgendein hinduistischer Gott. Also die sehen in der Vision das, was sie sehen wollen. Aber das ist erklärbar. Wir haben ja gesehen, dass Engel unter ganz verschiedenen Gestalten erscheinen können. Auch die Cherubim, einmal werden sie in der Bibel dargestellt mit 4 Gesichtern. An anderer Stelle in Hesekiel mit 2 Gesichtern. Also auch Cherubim erscheinen verschieden. Mal findet man Cherubim mit 4 Engeln, in Jesaja 6 die Seraphim mit 6, Cherubim mit 4 Flügeln und die Seraphim in Jesaja 6 mit 6 Flügeln. Also sie können unterschiedlich erscheinen. Und wieso kann man sagen, dass diese Marienerscheinungen eben aus der Welt der Finsternis kommen? Weil die Aussagen, die übermittelt wurden, im Widerspruch zur Bibel stehen. Und da kann man sagen, ja, das ist nicht der Geist Gottes, der dahinter steht. Denn Gottes Offenbarung ist nie im Widerspruch zu sich selbst. Darum kann man das ganz rigoros ablehnen.
Ja. Aber noch eine Frage zu den geometrischen Figuren in den Kornfeldern. Sind das nur retuschiert gefunden?
Also, wie steht es mit den Kornkreiszeichen? Ist das echt oder falsch? Nun, offensichtlich ist auch da schon festgestellt worden, dass das Bösewichte waren, die solches gemacht haben. Aber auch da muss man nicht alles unbedingt so erklären. Wenn es wirklich solche Phänomene gegeben hat, wo man das nicht auf Leute, die das absichtlich so zum Täuschen gemacht haben, zurückzuführen ist, dann kann das eben eine Manifestation aus der Welt der Finsternis sein. Und je mehr die abendländische Welt sich eben diesen Erscheinungen öffnet heute, desto mehr geschehen sie. Es ist ja interessant, eben Menschen, die okkult belastet sind, solche können solche Erscheinungen haben. Aber bibeltreue Christen, die sich an die Bibel halten, die bekommen die Erscheinung nicht. Das ist ganz interessant. Oder wenn jemand Visionen haben will, dann kriegt er sie. Wenn jemand sich nüchtern ans Wort Gottes hält, dann kriegt er sie nicht. Also das hängt mit der inneren Öffnung des Menschen diesen Einflüssen gegenüber zusammen. Wir kommen zum Schluss. Die letzte Frage, noch eine Minute. Also
haben wir eigentlich je eine solche Präsenz von Gott gehabt, wie in der Wiederkunft Christi? Das muss ja ungeheure Präsenz sein, wenn alle Menschen, die gestorben sind, verwandelt und ihm entgegengehen werden. Wir haben eine Präsenz gehabt, zum Beispiel im Alten Testament, im Tempel, wie Sie jetzt gesagt haben, dass Gott gegenwärtig war mit den Engeln, mit der Schechina. Wir haben eine große Präsenz Gottes gehabt bei Christus und seinen Jüngern, als er da war. Aber haben wir je in der Bibel eine solche Präsenz gehabt, wie wir sie haben werden, wenn Christus wiederkommt? Das muss ja ungeheuerlich sein.
Also Sie meinen im Blick auf die Entrückung, ja? Also kann ich die Frage so zusammenfassen, ist das die größte Manifestation Gottes in der Geschichte, wenn es zur Entrückung der Gemeinde kommen wird? Ich würde nicht sagen, das ist sicher eine große Manifestation, aber die ganze Bibel ist ja voll von Ereignissen, wie Gott in Raum und Zeit gehandelt hat. Und eben das Allergrößte vor 2000 Jahren, dass Gott sogar als Mensch in diese Welt, Gott der Sohn als Mensch in diese Welt gekommen ist. Und dann in der Zukunft wird Jesus Christus als Mensch zurückkehren, nach der Entrückung, und wird in Jerusalem König sein. Und die Menschen werden ihn sehen. Er wird 1000 Jahre hier auf dieser Erde regieren, in Gerechtigkeit und Frieden. Also das wird eine noch deutlichere Manifestation der Gegenwart Gottes sein. Aber Gott ist eben ein Gott, der nicht nur einmal sich so in der Geschichte offenbart hat, sondern durch die ganze Geschichte hindurch, aber auf verschiedene Weisen, so wie die Räder sich drehen und die Räder gehen auf das Ziel hin, letztlich ein neuer Himmel und eine neue Erde, Offenbarung 21. Danke.